Deutschlandfunk. Freistil.
Die Moderatorin Michelle Hunzinger bei dem, was sie kann. Hübsch sein und lachen. Zu aufgesetzter Fröhlichkeit.
Lach doch mal.
Gespielte Heiterkeit in ernsten Zeiten.
Ein Feature von Dieter Jant.
Es gibt halt einen Typ Frau, der seinen Selbstwert und seine Anerkennung daraus gezogen hat, total unkompliziert zu sein, ja? Also fröhlich, unkompliziert, süß anzusehen, riecht gut, also in allem, ja? Also kein Problem, in nichts, aber auch in gar nichts.
Anka Zink, Kabarettistin.
Überhaupt umgibt uns viel Vergnügen. Das geht gleich am Morgen los. Beim Frühstücksfernsehen springt uns geballt gute Laune an. Wir sehen fürchterlich breit grinsende Menschen. Da ist man als Zuschauer bei dieser penetrant zur Schau gestellten Heiterkeit womöglich gleich mies drauf, weil man das selbst so nicht hinkriegt.
Frühstücksfernsehen schaue ich, wenn, mal im Hotel zum Zimmerfrühstück. Weil mir dann auch der Humor im Frühstücksraum manchmal abhanden kommt. Nicht? Das ist zum Beispiel so eine Stelle, wildfremde Menschen, die einen eventuell zum Teil identifizieren und nö. Also da bin ich dann lieber für mich alleine muffig und gucke Frühstücksfernsehen.
Wie echt ist unser Lächeln? Und wie oft sollten wir das lassen? Gut, Lächeln kann ansteckend sein und gute Laune verbreiten. Es kann aber auch anstrengend sein, ständig das Gesicht zu verziehen. Man denke nur an die Momente, wenn der Regisseur ein paar Sekunden zu lange die TV-Moderatorin im Bild hält, anstatt den nächsten Beitrag einzuspielen.
Das Gefühl echter Freude drückt sich im Gesicht durch das Zusammenspiel der Kontraktionen von Jochbeinmuskel und dem Augenringmuskel aus. Ersterer gehorcht dem Willen, der zweite aber wird allein durch die süßen Emotionen der Seele ins Spiel gebracht, wusste der französische Physiologe Guillaume Benjamin Duchenne. Der Muskel, der das Auge umgibt, gehorcht dem Willen nicht. Er wird nur durch ein echtes Gefühl ins Spiel gebracht. Seine Unbeweglichkeit bei einem Lächeln entlarvt den falschen Freund.
Das Lächeln und in all seinen feinen und subtilen Möglichkeiten der Abstufung, der Differenzierung, ist immer ein gesteuerter, ein aktiver Ausdruck.
Andreas Steffens, Philosoph.
Also ein willentliches, ja, zu erkennen geben einer Emotion, einer besonderen, um es altertümlich auszudrücken, Seelenstimmung, aber immer bezogen auf ein Gegenüber, ob es nun anwesend ist oder nicht. Also dieses Moment einer ganz elementaren Kommunikation ist dabei immer im Spiel.
Warum sollten wir uns überhaupt bemühen zu lächeln?
Saß ich neulich mit meinem EDV-Berater zusammen und je mehr ich mich mit kleinen, überflüssigen Dingen aus meiner Sicht beschäftigen musste, mit irgendwelchen Pixeln und Bits und Bytes und namenlosen Gespenstern, die meinen Computer durcheinander gebracht hatten, desto mehr sank meine Laune. Und dann sagt dieser Typ, der in der Stunde höchstens 40 Worte zusammenkriegt, nun lachen Sie doch mal. Nein, da hatte ich keine Lust, verstehen Sie? Da möchte ich nicht lachen, das möchte ich nicht bezahlen.
Eine ernste Kunst ist Lachen. Soll ich's morgen besser machen? Sagt mir, macht ich's heute gut? Kam der Funke stets vom Herzen? Wenig taugt der Kopf zum Scherzen, glüht im Herzen nicht die Glut.
So dichtete Friedrich Nietzsche, der immer auch zu lachen empfahl, wenn einem gar nicht danach war.
Also wenn man sich umschaut in jedermanns eigenem Leben und sich das große Weltganze und das Weltgeschehen anschaut, kann man doch sehr schnell zu der Überzeugung kommen, auch wenn man kein extremer oder extremistischer Moralist ist, dass die Dinge nun wirklich nicht in Ordnung sind, dass es also wirklich mehr Grund zum Weinen gäbe als zum Lachen. Aber die Reaktion trotzdem zu lachen, ja, ist sozusagen ein symbolischer Akt des Widerstandes und der Zurückweisung alles dessen, was einen eigentlich dazu zwingen würde, zu weinen.
Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Captain Gilbert and his crew, welcome you aboard your Pan American jet, Clipper, on route to Berlin.
Wir hatten einen Charterflug gehabt und ein älterer Herr haben Essen ausgeteilt. Und ein älterer Herr hat da wohl, weil er da auf diese harten Brotscheiben, die serviert wurden, nicht rumbeißen konnte, und hat auf seinem Tablett seine Unterkieferprothese gelegt. Und dann haben wir in der Kabine die Tabletts wieder eingesammelt, den Müll. Und plötzlich klingelt er und sagt zu mir auf Hochbayerisch, also ich habe den kaum verstanden, dass seine Prothese noch auf dem Tablett liegt und dass er die jetzt wieder braucht.
Renate Rössel, Stewardess.
Wie sollten wir jetzt die ganzen Trolleys durchwühlen nach dieser Prothese? Und haben ihn dann daran gestellt und er hat dann auch tapfer bis zum Zielflughafen, ich glaube, es war Forteventura oder so, der hat ziemlich lange gesucht, bis er die wiederbekommen hat. Das war wirklich nice. Die Kelly sah nachher aus wie eine Müllhalde, aber er hat seine Prothese wiederbekommen.
Da hat man mal gemeinsam abgelacht und vielleicht konnte auch der Zahnlose am Spaß teilhaben. Man kann ihm sogar dankbar für den Vorfall sein, denn da oben an Bord ist es nicht immer ganz so lustig.
Ich bin nicht die introvertierte Person, absolut nicht. Ich unterhalte mich gerne, ich lache gerne, ich bin gerne unter Menschen. Und gerade in diesen Berufen ist das auch wichtig, da kannst du noch so viel geschult bekommen. Wenn einer lieber Förster ist und lieber im Wald aufhält mit den Eichhörnchen, wird der schlecht in solchen Berufen klarkommen.
Passagiere können schwierige Wesen sein. Selbst schlecht gelaunt und übermüdet, wollen aber ständig angelächelt werden.
Ja, wir werden im Service geschult. Das nennen wir immer verordnete Fröhlichkeit. Also wenn es selber nicht aus dem Herzen kommt, ist es für die Flugbegleiter oder für Servicepersonal natürlich super anstrengend. Weil es für die Gäste eben halt auch bei unverschämten Gästen zwar bestimmt sind, aber natürlich immer noch ein Lächeln auf den Lippen haben sollen. Und oft vergeht dir das Lächeln.
Da kann man ja ganz subtile Feinheiten entwickeln. Und das Seltsame ist ja, dass ja, wir wohl alle über diese Möglichkeit, über diese Mechanismen auch unbewusst und unwillkürlich verfügen und sie auch immer sofort angemessen verstehen. Das ist ja das Seltsame. Also ein entsprechender Ausdruck im Lächeln und das Gegenüber, auch in einer Gruppe, hat es verstanden.
Was aber, wenn der miesepetrige Passagier seine schlechte Laune offen auslebt, dabei erwartet, dass die Stewardess ihn dennoch anlächelt und er begreift, dass sie sich dabei ein wenig quält? Vielleicht bessert sich darüber seine Laune.
Mama da oben an Bord, wo du dann natürlich auch Menschen, die ja unverschämt oder dreist rüberkommen und denken, die haben gleich dich mit eingekauft in ihrem Flugpreis und könnten sich da alles erlauben. Da musst du natürlich auch bestimmt höflich, aber da musst du schon ernsthafter rangehen. Zum Beispiel sagt ein Kind, ich gebe dem was zu trinken und das Kind ist ganz höflich und sagt vielen Dank. Und da sagt die Mutter eben halt zu dem Kind, du musst dich hier nicht bedanken bei der Frau oder bei der Tante sozusagen. Das ist eine Dienstleistung und sowas ist natürlich das ist also eine absolute Frechheit und leider sind wir natürlich auch dazu angehalten, gewaltfreie Kommunikation zu betreiben und darüber wegzulächeln. Aber das fällt natürlich manchmal schwer, ja, weil es ein persönlicher Angriff ist.
Man kann vor allen Dingen in die Situation kommen, dass man sich zur Wehr setzen muss. Wenn der taktische Einsatz des Lächelns zu einer Art Geste der Selbstverteidigung wird in einer Situation, ist das völlig in Ordnung. Und beeinträchtigt auch nicht den sozusagen menschlichen Sinn des Lachens beziehungsweise eben des Lächelns als eines aktiven, kontrollierten Einsatzes dessen, was an emotionaler Kraft und eben auch an bindender und verbindender sozialer Kraft im Lächeln enthalten ist.
Gehe gedankenverloren den Bürgersteig entlang. Junge Frau kommt mir entgegen, lächelt mich an. Warum mich? Sie zieht an mir vorbei und ich schaue mich misstrauisch um. Sehe ich so gut aus? Oder hat sie mich ausgelacht, weil ich so griesgrämig meinen Gedanken nachging? Vermutlich hoffe das Erstere. Gehe weiter und lächle in mich hinein.
Dazu kann man nur noch sagen,
sehr gut, ja. Sehr gut, sehr gut, ja. Sehr gut, sehr gut, ja.
Neuss, in der Nähe des Botanischen Gartens. Ein halbes Dutzend Lacher haben sich auf einer grünen Wiese zusammengefunden. Einige absolut positiv dreinblickende, einige eher ernste Gesichter, die sich mal für eine Weile befreien wollen.
Lachen ist etwas sehr Preiswertes, das hat im Prinzip jeder bei sich. Nur es muss erstmal aktiviert werden. Haben wir extremen Stress, können wir nicht lachen. Und wir lernen über das Lach-Yoga selbstinitiativ lachen zu können.
Gisela Dombrowski, zertifizierte Lach-Yoga-Mastertrainerin der Lafa Yoga University, die der Inder Madan Kataria ins Leben gerufen hat.
Lachen ist ansteckend. Warum es so ist, das weiß man mittlerweile aus der Forschung. Es hat was mit unseren Spiegelneuronen zu tun. Wenn jemand gähnt, was machen Sie dann automatisch? Gähnen Sie mit. Und dasselbe passiert eben auch beim Lachen.
Wenn man auf der Bühne steht, dann sieht man nichts. Das darf ruhig die Welt wissen. Man ist geblendet durch die Scheinwerfer, die entgegenkommen. Und man erkennt vielleicht ein, zwei Reihen Menschen. Und falls da vorne irgendjemand sitzt, der sich nicht amüsieren will, ist eigentlich der einzige Punkt, der mich interessiert, hat der Eintritt bezahlt, ja oder nein? Sagen wir mal so, Sie stören nicht, aber Sie müssen nicht in die erste Reihe.
Vielleicht müssen Sie zum Lach-Yoga. Wer dorthin geht, hat wohl sonst nichts zu lachen. Oder?
Vom Schüler bis zum Pensionär, alle Altersklassen. Und verstärkt stelle ich eben auch fest, gerade die Menschen, die sehr, sehr viel Stress haben, das heißt Studenten, Abiturienten, natürlich genauso Businessleute, die einfach den Alltag mal für eine kurze Zeit vergessen wollen. Manche kommen auch hin, also das weiß ich jetzt von Älteren, denn Lachen lindert ja auch Schmerzen, dass die hier hinkommen, weil sie zum Beispiel Arthrose im Knie haben oder haben starke Rückenverspannungen, dass sie einfach sich lockerer dadurch machen.
Kinder lachen 400 Mal am Tag, Erwachsene nur 15 Mal. In den 1950er Jahren lachten die Leute insgesamt noch täglich 18 Minuten lang, heute 6, behaupten Lachforscher an einem US-amerikanischen Institut in Palo Alto.
Demnach haben die Menschen einfach keine Zeit mehr für ausgiebiges Gelächter. Manchen bleibt nur ein ziemlich abgehacktes, meckerndes Etwas. In Portionchen verteilt über den lieben langen Tag. Dabei bräuchten sie nur ab und zu in den Spiegel zu schauen.
Wenn Sie Lach-Yoga praktizieren, lernen Sie also auch viel mehr über sich selber lachen zu können, weil wir nehmen uns ja oft im Alltag viel zu wichtig. Deshalb gibt es im Lach-Yoga viele Übungen, wo wir über Probleme lachen. Damit lachen wir zwar die Probleme nicht weg, die bleiben ja irgendwo, aber wir verändern unsere Sicht auf diese Probleme.
Die Atemmuskulatur wird aktiviert, auch die Gesichtsmuskeln und die Schultern lachen mit, der Oberkörper, der Bauch. Bis zu 80 Muskeln sind im Einsatz. Lachen ist eine körperliche Ertüchtigung.
Stellen wir uns also vor, wir haben hier den Rasenmäher, den kennt ihr schon, ne? Genau, den Benziner. Dann wollen wir einfach mal versuchen, ob der anspringt. Und probieren wir es nochmal. Vielleicht kommt er jetzt. Und jetzt geht's gut.
Der US-amerikanische Psychologe Paul Ekman unterscheidet zwischen 18 verschiedenen Arten von Lächeln. Aber nur eine einzige Variante sei Ausdruck spontanen, ehrlichen Vergnügens. Wie viele Arten von Lachen es gibt, darüber scheiden sich die Geister. Wie viele sind echt? 3? Das frei herauslachen? Das reflexartig losprusten? Das satte Gelächter? Wem gelingt das? Ist es nicht so, dass meist etwas Gespieltes, Linkisches, Gehemmtes dahinter steckt?
Am folgenden Tag schlich ich mich die Treppe hinunter, als Herr Fang hinter mir hergelaufen kam, wobei er ein Geräusch wie Lachen von sich gab.
Der US-amerikanische Schriftsteller Paul Theroux auf seinen monatelangen Reisen quer durch China. Es war Mitte der 1980er Jahre und immer wieder versuchte Theroux, seinen einheimischen Aufpassern zu entwischen.
Mittlerweile war ich in der Lage, die verschiedenen Varianten des chinesischen Gelächters zu unterscheiden. Es gab ungefähr 20. Mit Humor hatte keine auch nur das Geringste zu tun. Es gab nervöses, respektvolles und warnendes Lachen. Das laute Tröten war eine Art Angstanfall. Ein perlendes Kichern bedeutete, dass etwas völlig schiefgelaufen war. Herr Fangs Lachen am Morgen erinnerte an das Bellen einer Robbe. Es hieß, keinen Schritt weiter.
Eislaufen, Eistanz, Tanz, bei denen ist das Lächeln Pflicht im Programm. Und das fällt natürlich manchmal schwer, wenn man die Gesichtsmuskulatur da genauso trainieren soll wie ein Oberschenkel oder eine Zehenspitze. Und das Einfachste in solchen Zusammenhängen aus meiner Sicht ist die innere Haltung. Wenn ich mich leiten lasse, wenn ich versuche, ein Gefühl in die Sache reinzugeben.
Es gibt Tänze, die lebensfroher sind, wo man mehr lächeln darf. Und Tänze, wo man eher ein bisschen ernster guckt, wie der Paso Doble zum Beispiel oder der Tango.
Die Tänzerin Sabine Skiener. Bei deutschen Meisterschaften immer ziemlich weit vorne. Sie übt mit ihrem Mann und Partner meist in der Mittagspause in einer Sporthalle im rheinischen Langenfeld. Diesmal Samba.
Aber wenn man mit einem anderen Trainer arbeitet, der sagt schon, ihr wirkt sehr, sehr verbissen, ihr wirkt sehr hart, das wirkt nicht locker, nicht lustig, nicht schön, ihr müsst mehr lächeln. Man übt es teilweise vom Spiegel. Wenn man seine Choreografie tanzt mit dem Partner, wir haben ja hier viele Spiegel in dem Saal, dann schaut man schon mal in den Spiegel.
Im Zweivierteltakt schieben die beiden sich vor und seitwärts über das Parkett und immer lächeln, auch im freien Fall.
Das war in Dresden gewesen bei einer Meisterschaft der Kür-Standardtänze. Wir haben das erste Mal eine Kür getanzt und direkt am Anfang der Kür bin ich gestürzt. Da ist mir auch das Lächeln entglitten. Aber nur ungefähr ein paar Sekunden danach ging es dann wieder. Dann habe ich mich wieder gefangen. Weil man muss irgendwann darüber hinweggehen, man muss sagen, okay, ab hier geht's weiter, da kann es nur noch besser werden.
Ganz schwierig ist es bei Eiskunstläufern. Sie müssen, selbst wenn sie gerade nach einem doppelten Rittberger hart auf dem Eis gelandet sind, strahlend wieder aufstehen oder am besten noch im Fallen lächeln. Das wird erwartet.
Weil das was mit dem Gesamtbild zu tun hat. Wenn man ein Tanzpaar sieht und das lächelt nicht, hat man keinen Spaß dabei, den zuzugucken. Weil wenn hingegen dann einer sehr, sehr sportlich tanzt und weniger lächelt, dann kann das schon mal sein, dass das nicht so gut ankommt beim Publikum.
Runter vom Parkett und hinter die Fleischtheke. Dort erleben wir täglich die Verkehrung der tatsächlichen Gemütslage auf beiden Seiten der Theke. Zu möglichst breitem Grinsen und wenn es noch so schwer fällt. Gerne.
Schönen Tag noch.
Tschüss. Es gehört dazu wie die Metzgerschürze und der Preisscanner. Es gerät zum beruflich verordneten Freundlichkeitszwang.
Menschen, die im Einzelhandel tätig sind, sagen wir mal, wirklich so Jobs machen wie Kasse, Fleischtheke und was man da noch so kennt, haben es echt schwer, muss man sagen. Auf der anderen Seite werden sie dann angehalten zu schlechten Arbeitsbedingungen, zu wenig Geld, zu langen Zeiten, naja, was es da alles so gibt, sollen sie dann freundlicher sein.
Je mehr die Arbeit sich verdichtet, desto weniger hat man zu lachen und desto mehr wird aber gelacht. Das ist kein Widerspruch. Gespielte Heiterkeit in ernsten Zeiten.
Andererseits, wenn ich überlege, also hinter der Kasse steht eine Bratzbirne, vor der Kasse steht eine Bratzbirne, dann ist das eher so negative Energien, die sich anhäufen. Nicht? Also irgendwie Minus mal Minus ergibt in solchen Zusammenhängen nicht Plus, sondern eine Katastrophe. Und insofern denke ich, ist, sagen wir mal, das Angehaltensein von einer Seite auf Freundlichkeit, auch wenn sie in dem Fall mit zur Dienstkleidung gehört, vielleicht auch deeskalierend.
Ein garstiger Typ schnauzt an der Kasse herum. Warum das nicht schneller gehe? Er habe schließlich seine Zeit nicht gestohlen. Die Kassiererin schaut erschrocken und hilfesuchend nach den anderen in der Warteschlange. Ab in den Lachkurs. Und wenn der Kunde noch so unsympathisch ist, schenke ich ihm ein süßes Gesicht. Sammeln Sie Punkte? Betriebe verdonnern ihre Mitarbeiter zu Schulungen. Dort lernen sie die pure Freundlichkeit.
Und wenn ich dann zum Beispiel ein Dienstlächeln tragen muss, weil das zur Arbeitsbeschreibung gehört, dann kann ich das ja ein bisschen dosieren. Nicht? Ich nehme das formell für Leute, die mir egal sind, und für Leute, die mir sympathisch sind, lege ich einen Zacken drauf.
Einwohnermeldeamt. Habe schon 4 Stunden gewartet. Versuche dennoch nett zu sein, schließlich will ich ja was. Lächle so breit ich kann und schaue in ein absolut stures, verschlossenes Gesicht. Es ist, als liefe ich vor eine Mauer.
Vor den Nobelhotels stecken Angestellte in bunten Uniformen und schleimen um die Wette. Callcenter-Mitarbeiter säuseln am Telefon. Der Chef wird angelächelt, um ihn zu besänftigen. Der Richter sowieso. Hat solches Lächeln nichts mehr zu sagen? Verliert es nicht an Bedeutung, an Wert? Lächeln wird so nicht mehr geschenkt. Es wird hingeworfen, taktisch eingesetzt.
Dann ist es die pure Manipulation. Dann setzt man im Grunde auf die Arglosigkeit oder im Extremfall auf die Dummheit des Gegenübers, was immer ein Zeichen von Dummheit ist, das zu tun. Wobei das in aller Regel nur Menschen machen, die selber keine ausgeprägte Menschenkenntnis haben. Hätten sie sie, müssten sie doch wissen, dass das nicht funktionieren kann. Oder nur funktioniert, wenn ihr Gegenüber keine ausgeprägte Menschenkenntnis hat. Deswegen ist das taktische, das manipulative Einsetzen dieser Möglichkeiten, Verbindung herzustellen, meistens zum Scheitern verurteilt.
Wenn aber die Menschen sich nur noch mit der nackten Wahrheit konfrontieren würden, schonungslos und ungeschminkt, wenn sie sich nicht gelegentlich anlächeln würden und sei es noch so unbeholfen, wäre das Ende aller Beziehungen.
Ein bisschen anthropologisch ausholend gesehen, ist diese spezifische Mimik des Lächelns als einer Feinheit, einer Subtilität des befreienden Lachens ja doch ein sehr starkes Moment des gegenseitigen Schutzes in gesellschaftlichen Zusammenhängen, die immer enger geworden sind. Beginn des vorigen Jahrhunderts hat Georg Simmel, Philosoph und einer der ersten Soziologen, das sehr gut beschrieben, indem er die immer größer werdende Enge in der Großstadt beschrieben hat und dann entdeckt hat, dass es dann genau auf solche Feinheiten, Subtilitäten in der Kommunikation ankommt.
Der Philosoph Helmut Plessner bezeichnete das Lächeln als Mimik des Geistes, die bereits als natürliche Gebärde Abstand wahre.
Ich lächle, also bleibst du mir vom Leib.
Also dem anderen durch ein Lächeln, im Vorübergehen oder irgendwo in einer Situation, dass man sich fasst oder sogar mal anrempelt, zu begegnen ist immer ein Entwaffnen beziehungsweise ein der Situation das Unangenehme, das Störende, das Bedrängende zu nehmen. Also immer das Signal, ich will ja gar nicht zu nahe kommen, ist gerade geschehen, aber es ist kein aufdringlich werden oder gar feindlich werden wollen.
Die Chinesen waren überaus höflich. Doch das hinderte sie nicht daran, auf unsere großen Nasen und riesigen Schlappfüße zu starren.
Paul Theroux in einem chinesischen Provinzhotel.
Diese Faszination oder vielleicht auch diese Abscheu hielten die Reisenden fälschlicherweise für Zuneigung. Und jede Grimasse wurde als chinesisches Lächeln interpretiert.
Also wenn jemand lächelt, dann lächle ich zurück, auch auf Risiko. In meiner Gegend war eine Flüchtlingsunterkunft. Wir wurden ja immer gewarnt vor dieser hormonellen Bedrohung durch also ausländische junge Männer. Und dann habe ich davon einmal angelächelt, ne? Und dann haben die alle zurückgelächelt, verstehen Sie? Und ich glaube, es war eher Kontakt. Ich glaube nicht, dass die jetzt direkt von mir was hormonell wollten.
Also wenn ich besonders mies drauf bin und mir dann jemand, was weiß ich, beim Einkaufen genauso mies entgegenkommt, dann kann es mir schon mal gelingen, dann nehme ich mir das bewusst vor und dann setze ich noch eins drauf und überwinde mich und komme dann ganz besonders freundlich und lächelnd, fast schon lachend daher. Und dann funktioniert es manchmal nicht immer, dass das beim anderen dann auch umkippt. Nach dem Motto, in mir spiegelt sich jetzt sozusagen seine eigene Haltung. Eigentlich will er ja gar nicht schlecht drauf sein. Und indem er spürt, ich überwinde meine Situation, in der ich mich da gerade befinde, löst sich das im Gegenüber dann auch auf.
Oder das Grinsen gefriert beiden im Gesicht. Weil der eine erkannt hat, dass der andere sich zum Lächeln quält und er spürt, dass er selbst die Mundwinkel so gerade noch hochkriegt. Aber die Augen lächeln nicht.
Es gibt so eine Art falsche Freundlichkeit oder aufgesetzte Freundlichkeit, die, an der Grenze der Überforderung der Person steht, die das zu machen hat. Es ist durchaus sinnvoll, wenn es eine Übereinstimmung zwischen dem inneren Gefühl und dem äußeren Ausdruck gibt.
Wenn der Tanz gut gelaufen ist, der Partner alles gut mitgemacht hat, die Musik schön war, dann bleibt das Lächeln. Weil das ist ein natürliches Lächeln, das ist von Natur aus entstanden, weil man halt Spaß hatte. Wenn es ein gezwungenes Lächeln ist, dann fällt es in der Umkleide ab. Manchmal auch schon, wenn man von der Fläche runtergeht. Das merkt man dann auch. Dann tun die Wangen ein bisschen weh, ne? Es ist alles verspannt.
Junger, bärtiger Mann. Spaziert mit ernstem Gesicht den Bahnsteig entlang. Passiert zwei Frauen, er grüßt sie, lächelt sie an. Doch sobald er an ihnen vorbei ist, fällt dieses Lächeln in sich zusammen. Das Gesicht wird straff und lang. Binnen einer Sekunde, als sei der Alltagsschreck wieder in ihn gefahren.
Die niederländische Sozialpsychologin Ellen Heuven fand heraus, dass bei Stewardessen häufiger die emotionale Dissonanz das Burnout-Syndrom auslöste als das hohe Arbeitspensum, schreibt die Süddeutsche Zeitung.
Du hast auch keine Rückzugsmöglichkeiten oben im Flugzeug. Also du musst dich auch immer kontrollieren und regulieren, deine Gefühle. Und trotzdem wird das eben halt abverlangt, dass du da den Pausenklon spielst. Und wenn du dann nach Hause kommst, fällt das echt regelrecht von einem ab. Da bist du manchmal noch nicht mehr in der Lage, ein nettes Konzert zu besuchen, sich mit deiner Familie am Tisch zu setzen und sich zu unterhalten, weil du einfach nur noch ausgelaugt bist.
Die Psychologen Jürgen Glaser und André Büssing untersuchten in einer Studie Krankenschwestern und Pfleger, deren Klinik den Angestellten ermöglichte, mehr Zeit mit den Patienten zu verbringen. So mussten sie auch mehr Emotionsarbeit leisten und litten häufiger am Burnout-Syndrom.
Wenn das so eine verordnete Fröhlichkeit ist, was wir geschult bekommen, dann siehst du manche, dass die manchmal so absent-minded sind, so geistig wegtreten, weil sie das die ganze Zeit nicht aufrechterhalten können. Das in vielen Berufsgruppen ist es eben halt so, bei Verkäuferinnen, die Damen im Callcenter oder gerade wir auch als Flugbegleiter, merkst du oft, die kriegen dadurch Depressionen. Das sind so Sachen, die wirklich einhergehen mit dauerhaftem Fröhlichsein und verbindlich sein und Präsenz zeigen. Und das ist, glaube ich, auf Dauer kann das krank machen.
Sogar manche Türsteher von Diskotheken werden in Seminaren zum Lächeln angehalten, damit sie hinter Sonnenbrillen und bei verschränkten Armen nicht ganz so finster rüberkommen.
Und du musst gucken, entweder gleich einen Jobwechsel, wenn du das nicht mehr aushältst, oder dass du eben halt auch dir Schienen suchst, wo man bestimmt, aber nett eben halt auch sich da Freiräume schafft, indem man die Dinge auch benennt, die nicht gut laufen.
Dieter Zapf, Professor für Arbeitspsychologie, rät Unternehmen, Hinterzimmer einzurichten, in denen Angestellte ihren Ärger laut loswerden können.
Die Crew on Air hat aber kein Hinterzimmer. Und wo soll die Metzgereiverkäuferin hingehen? Cool down im Kühlhaus? Zwischen Schweinehälften?
Ich komme nach Hause und hätte mich nach 10 Stunden Arbeit ziemlich ärgern müssen, weil die Küche wieder mal nicht aufgeräumt war. Alles stand rum, wo man dann am liebsten losballern würde. Aber ich habe mich einfach hingesetzt und habe die Mundwinkel nach oben gezogen.
Die Humortherapeutin Erika Kunz, Begründerin der Inhärenzmethode, nach der Wechselwirkungen zwischen Psyche, Körper und Stimme aufgedeckt und für den Alltag genutzt werden sollen.
Und bin dabei geblieben, sage ich, bleibe jetzt dabei. So lange, bis sich auch in meinem Denken was verändert. Und dann hat sich genau das eingestellt, dass wenn wir den Mundwinkel nach oben ziehen, sich das Gehirn nach einer Minute oder zwei, was ich festgestellt habe, an die jeweiligen Erfahrungszusammenhänge erinnert, die wir hatten, als wir gelacht hatten.
Was aber passiert chemisch im Körper, wenn wir lächeln oder lachen? Was genau geht davor, tief drinnen?
Ja, das Lachen veranlasst die Bildung von Katecholaminen im Gehirn. Das sind eben anregende Hormone, die den Organismus darauf vorbereiten, auf Aggressionen zu reagieren. Diese Katecholamine erhöhen die Produktion von Endorphinen, also das körpereigene Morphin, die auf den Schmerzen wieder einwirken. Und Lachen wirkt vor allem auf das neurovegetative System. Der Parasympathikus verlangsamt den Herzrhythmus, bringt den Blutdruck zum Sinken, reguliert die Atmung und die Verdauung.
Dauerlächeln aber kann Depressionen, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Probleme verursachen. Wer an der Rezeption dauernd lächeln muss, es aber eigentlich nicht will, bei dem wird's schräg im Gesicht, weil die Chemie nicht mehr stimmt. Außen heiter, innen wolkig. Was geht davor im Körper? Während beim Hochgefühl Endorphine ausgeschüttet werden, was läuft da über, wenn eine süß-saure Mixtur hochkocht? Was macht das mit uns? Wir lachen uns krank.
Sehr gut, sehr gut, ja! Sehr gut, sehr gut, ja! Sehr gut, sehr gut, ja!
Lachen stärkt das Immunsystem, der ganze Stoffwechsel wird angeregt. Es wird mittlerweile sehr stark eben auch im Burnout-Prophylaxe eingesetzt. Hier bin ich also auch in Firmen und Institutionen unterwegs, weil das Thema Burnout, Depressionen etc. ein ganz, ganz großes Thema in Firmen ist.
Lachende Unternehmen haben die Nase vorn, titelt ein Marketing-Consulter. Was wir heute in Unternehmen am meisten brauchen, ist Menschlichkeit und Lachen. Wenige Zeilen später aber heißt es, lachende Unternehmen sind kein Schlaraffenland. Sie bieten ihren Mitarbeitern vielmehr ständig neue Herausforderungen.
Da droht der Spagat und der Spaß wird wieder zur Pflicht. Nehmen Sie sich Arbeit mit nach Hause und lachen Sie darüber.
Gerade im betrieblichen Gesundheitsmanagement wird hier immer das Thema immer mehr angefordert. Den Menschen einfach Möglichkeiten anzubieten, dass sie selbstbestimmt wieder ins Lachen kommen, dass sie es schaffen, eben auch für sich selber zu sorgen. Denn das ist ja auch etwas, wovon nicht nur das Unternehmen profitiert, sondern der Mitarbeiter ja auch.
Herr Yeo war sehr ernst. Nur wenn ich ihm in die Augen sah, brach er in Gelächter aus und schenkte mir ein breites Grinsen. Sein Lachen hatte etwas Dringliches und bedeutete, bitte keine Fragen. Kaum wandte er den Blick ab, schaute er finster drein. Das war sehr chinesisch.
Prachinburi, östlich von Bangkok. Seit Tagen regnet es heftig und nun ist alles überflutet. Die Dörfer, die Felder. Man sieht ein Gehöft, dessen niedrige Gebäude bis zu den Fenstern unter Wasser stehen. Im Vordergrund warten zwei Bäuerinnen durchs Wasser, das ihnen bis zum Hals reicht. Sie lächeln in den Fotoapparat eines Zeitungsjournalisten. Dabei haben sie soeben all ihren Hausrat verloren.
Schieß bis Unterlippe Oberkante. Was sollte man ihnen zurufen? Lacht doch nicht so blöd.
Ja, das ist eine interessante Sache. Aber ich glaube, dass die einfach in so einer Schocksituation, unter der die mit Sicherheit standen, ich weiß es nicht. Ich kann nur vermuten, dass die sozusagen ihren Hauptgesichtsausdruck aufgesetzt haben. Oder vielleicht, wenn man es interpretieren möchte, noch einen Schritt weitergehend, dass sie sagen, wir haben nichts, aber wir behalten unsere Würde. Wir flennen jetzt hier nicht los. Ich meine, es ist ein asiatisches Motiv und da geht es darum, sein Gesicht zu wahren.
Wenn ich mich jetzt in diese Lage dieser Frauen versetze, du kannst in dieser Situation nichts ändern. Und das, was ja wirklich bleibt, man kann sich es aussuchen, entweder man ist völlig verzweifelt, aber man kann eben auch lächeln und versuchen, diese Situation so gut wie möglich irgendwie zu bewerkstelligen. Man hat immer zwei Möglichkeiten. Entweder mit Humor. Mit Humor heißt ja für mich Flüssigkeit. Fließen ist das Leben fließen lassen und nichts festhalten, dass wir die Situation bis Wasser bis zum Rand hoch, dass wir da einfach ja nichts. Das ist so verzweifeln, dass man dann schon wieder lachen muss.
Ich finde übrigens, dass diese beiden asiatischen Frauen sich da wirklich, wirklich richtig extrem positiv unterschiedlich verhalten zu den ganzen Leuten, die ungefragt in jeder Fernsehshow über jeden Verlust losplärren.
Das ist immer dieses Gefühl von dem Bewusstsein, was hier in Europa sehr fehlt. Ich bin und ich lebe in dem Augenblick jetzt. Ob ich jetzt mir das Wasser bis zum Hals steht oder ob ich jetzt gerade im Lotto gewinne, ich lebe und ich bin gesund. Und das ist ja unser höchstes Gut. Wir können uns ja immer zu diesem Glück entscheiden, weil das ist die Macht unserer Gedanken.
Ja, weil das ja sowieso nichts nützt, wenn Sie da wütend oder enttäuscht wären. Indem Sie lächeln, ist das wie ein Neuanfang. Von wegen, das macht doch nichts. Und Sie haben ja noch Ihr Leben. Wenn man sich dann selbst lächeln sieht, obwohl man Schwierigkeiten hat, dann vergisst man die auch ein Stück weit darüber. Und es bedeutet auch, dass man die Kraft hat, sich darüber hinwegzusetzen. Und ein gutes, starkes Herz.
Myanke und Duangdi. Sie stammt aus Vientiane. Laoten sind ethnisch mit Thailändern verwandt. Auch ihnen fällt das Lachen und Lächeln sehr leicht.
Wenn wir uns anschauen, müssen wir lächeln. Dann haben wir auch Glück. Das vermittelt einfach ein gutes Gefühl. Es ist wie eine Blüte, die aufgeht. Thailand und Laos sind Länder des Lächelns. Wenn wir uns treffen, lächeln wir uns an oder lachen. Das gehört einfach zur Begrüßung dazu. Wie geht es dir und so weiter. Und es schadet ja auch nicht. Und wenn ich mal traurig bin und lächle trotzdem, dann geht es doch gleich wieder besser.
Das klingt einleuchtend, ist simpel in der Umsetzung und kostet noch immer nichts. Kann außerdem verführerisch daherkommen und wird nicht nur zur Aufheiterung eingesetzt. Wer mit einem spielerischen Lächeln bezirzt wird, von dem bekommt man leichter, was man will. Lächeln als Versuch, sich damit einen Vorteil zu verschaffen. Das sollten auch Menschen in der westlichen Hemisphäre hinkriegen. Von Thailändern und Laoten werden sie Farang genannt.
Manchmal fällt den Farang das Lächeln schwer. Sie denken zu viel. Und oft haben sie nicht so gute Laune. Bei ihnen kommt das Lächeln nicht so richtig von Herzen. Sie lächeln falsch. Aber das ist noch immer besser, als gar nicht zu lächeln.
Was ist nun falsch? Das Lächeln um des eigenen Vorteils willen? Oder zu lächeln, um seine schlechte Laune zu verbergen? Was für die Buddhisten eine der leichtesten Übungen zu sein scheint, kam früher für eingefleischte Christen als Sündenfall daher.
Für den Christen ist es ja eigentlich gar nicht zulässig, dass er in der Welt Freude findet, weil seine Bestimmung ist ja, sie zu überwinden.
Man erinnere sich nur an den Roman Der Name der Rose von Umberto Eco. Der finstere Mönch Joche von Burgos versucht, das letzte Exemplar einer Abhandlung des Aristoteles über die Komödie geheim zu halten. Für Joche ist das Lachen die Schwäche, die Hinfälligkeit und Verderbtheit unseres Fleisches.
Die Formulierung, dass die Christen zum Lachen in den Keller gehen, woher kommt's? Wenn man den historischen Aspekt sich vergegenwärtigt, wer oder was waren die ersten Christen und vor allen Dingen die Christen in Rom? Es waren hauptsächlich Sklaven. Es waren Menschen, die in ihrer eigenen Lebenssituation die Welt als Jammertal täglich erlebt haben. Und da kam nun eine Lehre, die ihnen versprach, darüber hinauszukommen. Das musste eine ungeheure Sogwirkung haben. Also es kommt aus den Katakomben. Beziehungsweise dahin mussten die ersten Christen sich zunächst flüchten, in die Katakomben. Und vielleicht kommt dieser Ausdruck, naja, dass man zum Lachen in den Keller geht, daher.
Der dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard befand, Lachen habe in einer Religion keinen Raum. Und Friedrich Nietzsche, zunächst tief religiös, dann aber Verächter des Christentums, war sicher, dass der Mensch das Lachen erfinden musste, weil er das unglücklichste und melancholischste Tier sei. Nach dem Militärputsch in Thailand hielt Junta-Chef Prayut Chan-o-cha an jedem Freitag auf allen Kanälen eine Rede. Die Sendung hatte den Titel Returning Happiness to Thai People. Und die scheinbar allgemeine Unlust im Land des Lächelns wurde endgültig zum Politikum, als das Kultusministerium sich einmischte und vor allem die jungen Leute aufforderte, mehr zu lächeln.
Dauergrinsen statt Trauermiene. Zumindest rein optisch schlägt die moderne Schönheitschirurgie der Traurigkeit ein Schnippchen. Für ein dauerhaft strahlendes Lächeln lassen sich Frauen in Südkorea die Mundwinkel hochziehen, schreibt das Nachrichtenportal Business Insider Australia. Das Lifting korrigiere hängende Mundwinkel und lasse die Menschen lächeln, ohne dass sie lächeln.
Nee, das glaube ich jetzt nicht. Sowas gibt es schon, dann kriegst du die gar nicht mehr runter. Das kann ich mir aber vorstellen, dass das auch oft dümmlich dann wirkt. Wenn du permanent mit einem hochgezogenen Mundwinkel, also dass die Mimik denn so einseitig ist. Also da würde ich mich nicht für entscheiden. Für sowas. Ist das lustig? Die Asiaten sind so ein komisches Völkchen. Die verreisen ja auch nicht durch den wenigen Urlaub, die sie haben, und schicken dann ihre Kuscheltiere auf Reisen. Wussten Sie das, ja? Hm?
Und dann werden die da fotografiert von dem Agent, wo es dahin geschickt worden ist, zum Beispiel Detroit. Und dann werden die Kuscheltiere wieder zurückgeschickt mit dem Bild von Detroit, wo sie selber nie hinkommen.
Die Leute zeigten auf den Zwerg. Einige quiekten oder schrien überrascht auf. Ein Kind sah ihn und brüllte es seiner Mutter zu. Und auf einmal, das war am merkwürdigsten, bemerkte ihn eine Gruppe von 15 Taubstummen. Geräuschlos begeistert gestikulierten sie wild, versuchten ihn zu umzingeln, ohne zu merken, wie lächerlich ihr Auftritt wirkte. Nun lachten die Leute über die Taubstummen und den Zwerg.
Anfang der 90er Jahre. Arbeite als Taxifahrer. Langweilige Nachtschicht. Werde gegen 4 Uhr zu einer Fahrt gerufen. Kutschiere hin und halte an. Kleiner Mann steht da, öffnet die Beifahrertür, steigt ein und beugt sich herüber. Sieht ein bisschen kaputt aus, der Typ. Und meint, fahren Sie mich bitte in den Schlachthof. Lache ihm spontan ins Gesicht und hab ihn dann hingefahren.
Das ist ja auch genial. Was wollte der denn lachen im Schlachthof? Nochmal, ja, da kann man auch schnell missverstehen, das Ganze, ja?
Leicht lacht sich's über andere. Man ist selbst aus der Schusslinie, amüsiert sich kostenlos, ohne selbst Schaden zu nehmen und kann sich gleichzeitig mit anderen Lachern gemein machen. Nicht, dass man etwas dagegen hätte.
Ach, mit den 4-lagigen Rücken, die im Klo verhängen geblieben ist. Ja, das hatten Sie gelesen in meinem Buch. Wir haben oft Gastarbeiterflüge nach Antalya oder Gaziantep oder Kayseri. Und da ist eine etwas korpulentere Frau auf die Toilette gegangen. Und beim Spülen der Toilette, also ist ja so eine automatische Toilette, da ist der Rock in der Spülung hängen geblieben und hat sich festgesaugt. Und dann hat sie geklingelt und kam nicht mehr von der Toilette hoch. Das war natürlich ein Problem, die jetzt erstmal da wieder runterzubekommen, weil der Rock festhing in diesem Chemoklo. Und da haben wir kaum Scheren und Messer an Bord, aber wir hatten so eine kleine, für Milchtüten zu öffnen, so eine kleine Schere dabei. Und damit haben wir dann ihr Rock abgetrennt. Das war so lustig, als die dann von der Toilette befreit war, hatte die vorne einen langen Rock und hinten nur noch ein paar Fransen hängen. Das war auch eine lustige Geschichte.
Ich umklammerte den Türgriff. Mein Kopf schlug gegen den Vordersitz. Ich fürchtete, aus der gegenüberliegenden Tür geschleudert zu werden, wenn ich losließ. Ich glaubte, Fräulein Sun schreien zu hören, aber das Motorgeräusch und der Wind waren viel lauter. Das Ganze dauerte vielleicht 7 Sekunden. Herr Fu lachte. Es war ein aus blinder Angst geborenes Krächzen und bedeutete, Gott, was jetzt?
Paul Theroux auf dem Weg durch Tibet. Der Fahrer, ein Chinese, hat soeben einen Unfall gebaut. Für Tibeter ein Heidenspaß.
Ich winkte den näher kommenden Lastwagen und freute mich, als sie bremsten. Der Konvoi bestand aus 3 Wagen. Und als sie anhielten, trotteten die Tibeter langsam auf uns zu und lachten vergnügt über das umgefallene Auto, den grabenden Herrn Fu und Fräulein Sun, die wie eine Irre mit ihren Stapeln von Plastikresten auf dem Boden hockte. Es waren 7 Tibeter. Mit ihrem Lachen, den zerdrückten Hüten und abgelaufenen Schuhen sahen sie aus wie Retter in der Not.
Aber leider gibt es manchmal so eine Halbironie, also wo so ein schiefes Lächeln, um es im Bild zu sagen, auftritt. Und das finde ich häufig sehr ärgerlich. Also als jemand, der sich mit Komik jetzt schon seit vielen, vielen Jahren befasst, ist das einfach eine Form der Überheblichkeit, die da gewählt wird, um sich selber abzugrenzen von etwas, was man selber nicht auf die Kette gekriegt hat. Also es sind diese Leute, die lächeln mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Und das sieht einfach falsch aus. Und ich soll Ihnen was sagen, es ist auch falsch. Probieren Sie es einfach mal aus, lächeln Sie und ziehen Sie dann die Mundwinkel herunter. Dann merken Sie, in was für einen Konflikt Ihre Gesichtsmuskulatur kommt, wenn man sich selber nicht gewahr ist, was man gerade tut.
Fernseh-Talkshows sind eine hervorragende Bühne für verächtliches Lachen, böses Lächeln oder selbstgefälliges Grinsen. Man weiß, dass man damit die anderen Gesprächspartner in Rage versetzt und hofft, dass die darüber unsachlich werden.
Ja, Ja, es ist eine Art von Herablassung, da wird Verachtung signalisiert. So, als ob es überhaupt keine Möglichkeit für den anderen gäbe, sich zu verteidigen oder Überhand zu gewinnen. Also das ist schon eine ziemlich schwere Probe auf Gelassenheit. Aber das besonders Gemeine dabei ist, es ist ja im Grunde die Haltung eines Idioten, der den anderen auslacht, den er für einen Idioten hält. So.
Manche Politiker legen lässig lächelnd die Vorzüge von scheinbar dringend benötigten Prestigeprojekten dar, während der Zuschauer am liebsten vor Wut in den Fernseher springen würde.
Und ich denke, dem kann man sich einfach dadurch entziehen, dass man ja weiß, man selber ist kein Idiot und man sich auf den Kampf, der da eröffnet wird, von dem dieses Dauergrinsen signalisiert, dass man ihn nicht gewinnen kann, dass man sich darauf gar nicht einlässt. Sich also auf diese Herabwürdigung zum Idioten, dem ein anderer immer überlegen ist, nicht einlässt. Das ist die pure Provokation, wo aber nichts dahinter ist. So, also es ist die Suggestion, naja, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich bin euch immer überlegen. Und das ist natürlich Unsinn.
Und während sie sich köstlich amüsieren ob ihrer vergnügt vorgetragenen Dreistigkeiten, zeigen sie Zähne.
Das Lächeln an sich ist ja eine Mischung aus, jetzt von der Verhaltensforschung her, zwischen Zähne zeigen und Befriedung. Also ich zeige die Zähne, ich reiß das Maul auf, ich könnte dich beißen, ne? Oder ich halte die Zähne zusammen und ziehe aber die Mundwinkel auseinander, ne? Bis hin zu einer Neigung des Kopfes und so weiter, bis hin zur Verletzlichkeit, die man suggeriert auf der anderen Seite. Ja, der Lacher, der Aggressive, das ist wiederum, das gehört in den Bereich der Waffe. Das ist eine Art, Machtpositionen zu verteilen und das ist eine Art, Mehrheiten zu gewinnen.
Oft verbirgt sich hinter einem Lachen die geballte Aggression. Wenn ich wollte, könnte ich dich fertig machen. Tatsächlich wird man manchmal mit Gelächter konfrontiert, das einen zurückschrecken lässt.
Es ist das Signal, ich will keinerlei Feindschaft oder Gegnerschaft haben, aber wenn es dazu kommen sollte oder müsste, dann wäre ich nicht nur bereit, sondern auch fähig, sie durchzuführen. Und es betrifft zum Beispiel bis heute eine der Grundkonstellationen unserer weltpolitischen Lage. Nicht? Wir leben jetzt wie viele Jahre, Jahrzehnte in Europa jedenfalls, in einem Frieden, der nicht zuletzt auf dieses weltumspannende atomare Patt zurückzuführen war. Inzwischen gibt es ja bröckelnde Erscheinungen. Aber dem anderen zeigen, wenn du versuchst, mich zu vernichten, werde ich dasselbe mit dir tun können und werde auch bereit sein, das zu tun. Also es ist derselbe Mechanismus.
Bei internationalen Konferenzen lächeln sich spinnefeinde Minister gegenseitig an. Keep smiling to small talk über todernste Themen.
Ein Lächeln entwaffnet, schrieb 1970 der Verhaltensforscher Irenaeus Eibel-Eibesfeld. Erst kürzlich las ich von einem amerikanischen Sergeanten, der sich plötzlich zwei Vietcong-Soldaten gegenüber befand. Sein Gewehr versagte und da lächelte er, was seine Gegner hemmte. Misstrauen und Angst ließen den angebahnten Kontakt jedoch sofort wieder ersterben. Der Amerikaner lud durch und tötete seine Gegner.
Was aber, wenn sogar die lächeln, die sich am Leid der anderen weiden?
Dieses verdammte Lächeln. Immer wieder geht ein Ruck durch die Zuschauerreihen, wenn Anders Behring Breivik den Arm zum nationalistischen Gruß streckt. Eine Geste der gezielten Provokation, des Hasses, schreibt der Kulturtheoretiker Klaus Teweleit in seinem Buch »Das Lachen der Täter«. Obwohl sie auf den Gerichtstag vorbereitet wurden, ringen die Opfer und Angehörigen der Opfer um Fassung.
Eine der Überlebenden, die Breivik durch einen Sprung ins Wasser entkam, schilderte, wie das Gelächter des Killers sie beim panischen Fortschwimmen von der Insel begleitete.
Nach dem exzessiven Lachen, dem Ausbruchs- oder Durchbruchslachen beim Morden auf Utøya, schaltet er um auf entspanntes Lächeln vor Gericht. Er hat seinen Teil erledigt. Er ist im Lot.
Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates schneiden grinsend Köpfe ab. SS-Schergen drehten lachend Gashähne auf. Jugendliche verprügeln grundlos Busfahrer und machen per Smartphone ein Video daraus. Man sieht sie dann auf Facebook ablachen, während der Fahrer am Boden liegt.
Aus dem Herzen der bekannten Mördergrube. Lachen im Angesicht der eigenen Mordtaten steht weit oben auf der Liste der Dinge, die das Herz höher schlagen lassen, schreibt Klaus Teweleit weiter. Das Herz schlägt nicht nur, es schlägt auch tot.
Dabei fängt alles so unschuldig an. Babys lachen nach 4 bis 6 Monaten zum ersten Mal. Angeblich, indem sie die Eltern zu imitieren versuchen, die über ihnen Heiterkeiten von sich geben.
Der Kulturwissenschaftler Rainer Stollmann erzählt vom Urlachen, wie es entstanden sein könnte. Es war vor 8 Millionen Jahren. Eine Mutter, ein Säugling, Abstillen ist geplant, Entwöhnung. Die Mutter will dem Kind bedeuten, ich liebe dich, aber lass mich jetzt mal in Ruhe. Sie kitzelt. Das Kind empfindet Aggression und Liebe zugleich, will weder hin zur Mutter noch reflexhaft weg. Es bricht den Reflex und explodiert. Das Lachen ist geboren. Kitzlig wird es, wenn man an Grenzen geht. Und die erste Grenze, an die Säugetiere gehen können, ist die Körperhaut. Dabei steht die Haut für das Urvertrauen des Säuglings, an dem gekitzelt wird, ohne dass es ernsthaft bedroht ist. Nur so kann gelacht werden.
Nach einer Weile sahen wir, wie in einem Garten ein Kind von seiner Mutter verprügelt wurde. Der kleine Junge bekam eine solche Abreibung, dass er jämmerlich heulte und ganz außer sich geriet. Er schlug nach seiner Mutter, näste ein und brüllte wie am Spieß. Die gängige chinesische Reaktion auf einen verzweifelten Menschen ist Lachen. Und bald fanden Herr Wei und die anderen Umstehenden das gequälte Kind urkomisch.
Beim Lachen schalten wir den Verstand aus, denn wir können nicht gleichzeitig denken und lachen.
Kinder wohl eher nicht, aber wir schon. Wie ging das noch? Lachen ohne zu denken. Lachen ohne alles. Das wahre Lachen.
Angelique Kerber gewinnt die US Open und damit.
Angelique Kerber hat 2016 in Flushing Meadows die US Open gewonnen. Sie schlägt die Hände vors Gesicht, dann nimmt sie wieder herunter. Ihr Siegerlächeln wirkt sowas von echt.
Die beste Tennisspielerin.
Also doch lächeln? Möglichst gut und möglichst lange? Gegen das Denken anlachen? Oder doch lieber eine Lachtherapie? Was sollen wir tun? Vor dem Spiegel üben? Oder halten wir es mit Kurt Tucholsky, lerne lachen ohne zu weinen? Schaffen wir das? Es gibt Menschen, die sterben mit einem Lächeln auf den Lippen.
Lach doch mal.
Gespielte Heiterkeit in ernsten Zeiten.
Ein Feature von Dieter Jandt.
Es sprachen René Heinersdorf, Daniel Wiemer, Luis Friedemann Thiele und Justine Hauer.
Ton und Technik Daniel Dietmann und Roman Weingart. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2017.
In dieser Sendung wurde aus folgenden Büchern zitiert. Paul Theroux, Das chinesische Abenteuer, Klaassen Verlag, Hamburg, 1989. Klaus Teweleit, Das Lachen der Täter, Residenzverlag, Salzburg, Wien, 2015.